Ich habe euch, oh, bin ja ziemlich laut hier. Ich habe euch am Anfang des Jahres, auch wenn jetzt schon fast der erste Monat vorbei ist, auch etwas mitgebracht, nämlich ein Tier. Und zwar habe ich euch einen Esel mitgebracht. Hier könnt ihr ihn sehen. Allerdings nur als Bild. Wobei, ganz so sicher bin ich mir nicht, als ich heute Morgen mit dem Auto hierher gefahren bin, ob da nicht auch ein Esel drin saß. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, wie viele Esel vielleicht hier im Raum sind. Also fühlst du dich auch als Esel oder nicht? Oder wie ist das? Mancher kommt sich nämlich vor wie so ein Esel. Ich habe da noch mal einen mitgebracht. Hier, den da. Er hängt einfach in der Luft, weil ihm alles zu schwer ist. Und das ist ja so ein Bild für einen Esel. Man ist dumm und hilflos irgendwie. Man lässt alles mit sich machen und nachher wird man in der Luft hängen gelassen. Allerdings habe ich auch ein Negativbild von einem Esel. Das hier ist ein sogenannter Strafesel. Habe ich vorher auch noch nicht gekannt. Der hat eine scharfe Kante auf dem Rücken. Und das soll dann dem Reiter, der da drauf sitzt, wehtun. Und je nach Schwere des Verbrechens wurden dem dann sogar noch Gewichte an die Beine gehängt, damit diese scharfe Kante da so richtig Schmerzen verursacht. War gewöhnlich die Bestrafung leichter Verbrechen an öffentlichen Stellen und war auch lang genug, dieser Esel, damit da auch mehrere Leute ihre Strafe drauf absitzen konnten. Weiß nicht, wie gut das ist. Übrigens, die erste Kreuzesdarstellung von Jesus hat auch mit einem Esel zu tun. Hier, das ist die erste Kreuzesdarstellung, die wurde 1856 gefunden. Eine Karikatur aus der Zeit ungefähr von 123 bis 126 nach Christus. Ist die älteste Kreuzesdarstellung, die in der Mauer einer römischen Erziehungsanstalt eingeritzt war. Jesus Christus wird dort am Kreuz mit einem Eselskopf dargestellt. Und darunter steht in den ungelenkten griechischen Buchstaben Alexamenos Sebete Theon. Also, ne, man sieht, das O ist ein bisschen klein geworden und sowas alles. Wo es heißt, Alexamenos betet Gott an. Diese in Stein geritzte Karikatur ist halt ein Spottkreuz, aber ist die älteste Darstellung des Gekreuzigten, die wir gefunden haben, die wir kennen. Immerhin, Alexamenos wird dort nicht als Esel dargestellt. Nur Jesus. Ob das nun unbedingt besser ist, weiß ich nicht. Was passt da besser? Könige sind doch lieber hoch zu Ross. Hier die Reiterstandbilder vor der Kaiserpfalz, Kaiser Barbarossa und Wilhelm I. Zwei Männer hoch zu Ross, die kann man sich nicht auf einem Esel vorstellen. Wilhelm I. wollte ja damals selber als deutscher Kaiser in der Tradition von Barbarossa sich darstellen lassen. Und so ist das eins von den rund 1000 Kaiser-Wilhelm-Denkmälern, die er 1867 bis 1918 errichten ließ. Der steht stolz über den Menschen, die, wer sich da mal nebengestellt hat, nicht einmal unbedingt so groß wie der Sockel sind, geschweige denn wie der Reiter, der da oben drauf ist. Sehr gut. Konntest mal hinter ihm sitzen oder sogar vor ihm. Allerdings brauchen ja die Reiter gar keinen hohen Sockel, das wirst du dann ja gemerkt haben. Die sind selber schon hoch genug, wer mal auf dem Pferd gesessen hat, weiß, dass man damit alles übersehen kann und höher ist als so ein stehender Mensch. Schauen wir auf Jesus. Jesus zog nach Jerusalem, die großen Taten waren vollbracht. Hinter Jericho, da waren noch zwei Bettler, die blind waren und die schrien Jesus an und haben gesagt, ach Herr, Sohn, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Matthäus 20, könnt das nachlesen, Verse 30 und 31. Und Jesus ist dann angerührt von ihrem Leid, heilt sie und dann heißt es einfach in Vers 34, sie folgten ihm nach. Das ist das Ende der Episode. Jesus, der Menschen heilt, der alles in Ordnung bringt. Und nun ist er vor Jerusalem. Matthäus 21, Abvers 1, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen neben ihr, bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, auf dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihnen voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ein ganz triumphaler Einzug, den er dort hat, allerdings mit kleinen Schönheitsfehlern. Ganz anders als der Kaiser Wilhelm I., das war kein Pferd, was ihn da getragen hat, sondern ein Esel. Die Intronisation Jesu beginnt an dieser Stelle. Die Leute bereiten ihm einen Weg, rufen Hosianna, geben ihm als Sattel ihre Kleider, machen aus Zweigen einen Weg für ihn. Allerdings die Leute, die hier Hosianna schreien, wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass die nicht viele Zeit später, ganz wenige Tage, werden die rufen: Kreuzige ihn. Sein Todesurteil wird dadurch unausweichlich. Und das ist das Ziel von Jesus: gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, wie wir im Glaubensbekenntnis das bezeichnen. Und damit wird sein Königtum eröffnet, seine eigentliche Herrschaft, die Herrschaft der Liebe errichtet. Und mit der Auferstehung danach hat er auch alles, selbst den Tod, besiegt. Das ist sein Weg. Dabei kommt er nicht als der große König und Retter, der hält schlechthin. Aus der Nacht der Hinrichtung wissen wir, dass er in Gethsemane da im Garten darum gerungen hat, ob er diesen Weg wirklich gehen soll und gehen muss. Und dann wird er verraten werden von seinen eigenen Jüngern und dann von allen sogar verlassen. Und selbst einer, der beim Verhör sich noch in seine Nähe traut, wird dann sagen: Ich habe nie was mit diesem Mann zu tun gehabt. Einzug nach Jerusalem, hier wird feierlich das Tor geöffnet für die Passion Jesu. Warum gerade ein Esel? Ich habe mal nachgeschaut, ich freue mich darüber, eine digitale Bibel ja auch zu haben. Es gibt 142 Vorkommen in 128 Versen. Häufig werden dabei mehrere Esel sogar erwähnt in der Bibel. Zum Teil im Numeri 31, Vers 34 sind es 61.000 Esel, die dort erwähnt werden. Also in der Summe haben wir in der Bibel bestimmt über 100.000 Esel, die dort auftauchen. Ganz genau habe ich es nicht gezählt. Könnte man glatt sagen, die Bibel scheint ein Buch über Esel zu sein und nicht über Menschen, wenn man das so rechnet. Und an manchen Stellen spielen sie auch die Hauptrolle. Die Urzeiten zum Beispiel, die alten Zeiten des Volkes Israel, das Volk zieht nicht unbedingt friedlich, aber mit Gottes Hilfe in seine neue Heimat ein, in das Land, wo Milch und Honig fließen soll, am Jordan. Und nicht alle Könige, durch deren Länder sie durchgereist sind, waren begeistert von der Idee, dass sie ihr Land nun mit diesen neuen Bewohnern da teilen sollen. Balak, dem König der Moabiter, dem zitterten vor Schreck die Knie. Und so schickte er seinen Knecht Bileam, um das Volk Israel eben zu verfluchen, was da kam, und ihm so die Kraft zu nehmen. Bileam sträubte sich zunächst, aber der König überzeugte ihn schließlich. Also sattelte Bileam seine Eselin und reitet los. Doch mitten auf dem Weg erscheint den beiden ein Engel des Herrn, und die Eselin läuft erschrocken aufs Feld neben dem Weg. Aber Bileam erkennt den Engel nicht und schlägt dann sein Reittier, um einfach wieder auf den Weg zurückzukommen. Als die Eselin dann aber vor dem Engel auf die Knie fällt, wird Bileam noch wütender, weil er denkt, was für ein störrisches Tier das ist. Er versteht das absolut nicht, was dieser Esel oder die Eselin dort gerade sieht. Und schließlich offenbart sich der Engel auch Bileam, der sich dann furchtbar erschreckt und seine Eselin um Vergebung bittet. Und am Schluss der Erzählung kann Bileam das Volk eben nicht mehr verfluchen, sondern er wird es sogar segnen. Zu seinem Sinneswandel hat, wenn man so will, die Eselin ganz maßgeblich beigetragen. Ihr könnt das in 3. Mose 21, Vers 21 nachlesen. Sozusagen ein Esel, der einen Weg weist. Und rund 1000 Jahre später gibt es eben wieder einen Esel, der den Weg weist. Aus Sacharja 9, Vers 9 kommt dieser Vers. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und er reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. In Sacharja heißt es noch dazu, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, und dann dieses Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Die Propheten haben das gesagt. Das wird das entscheidende Zeichen sein, dass der König, der Messias, der versprochene Gottes, auf einem Esel kommt. Interessant ist übrigens, wenn man es Daniel 7, Vers 13 gegenübersteht, da heißt es, ich schaute in das Gesicht der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde die Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Hätte Israel sich Verdienste erworben vor Gott, so haben die Rabbiner damals gesagt, würde der Messias in ganz großer Macht kommen. Und wenn sie es nicht schaffen, sich diese Verdienste vor Gott zu erwerben, dann würde er auf einem Esel reiten kommen, so haben sie geglaubt. Also wenn man sich jetzt anschaut, was für ein Bild da Jesus verwendet, ist das ein ganz schön hartes Bild für die Juden gewesen. Die Christen deuten Daniel 7, Vers 13, was wir uns gerade angeschaut haben, letzten Endes auf die Wiederkunft des Herrn, wenn er hierher kommt. Aber das Bild zieht sich eben durch. Jesus reitet auf einem Esel, nicht hoch zu Ross. Und hier habe ich mal so einen Reiter abgebildet. Wenn man sich daneben stellt, dann hat man das Gefühl, da ist man schon fast auf Augenhöhe mit ihm, der da auf dem Esel ist. Ich meine, der macht seine Beine so ein bisschen breit, der sitzt ja und damit würde der, wenn der steht, nicht wesentlich größer sein oder wesentlich kleiner sein als jetzt, wo er auf dem Esel sitzt. Wäre also, wenn der Mann auf dem Esel ein bisschen kleiner ist, dann kann man locker mit ihm von Auge zu Auge reden. Ganz anders als bei Kaiser Wilhelm, der da auf seinem Standbild steht, wo du erstmal hochklettern musst, damit du da oben ankommst und dich zu ihm setzen kannst. Weiß nicht, wie groß die Statue ist, das kann ich von unten nicht so sehen, ob man, wenn man da drauf sitzt, dann immer noch zu ihm hochschauen muss, weil er da, keine Ahnung was, wie groß drauf sitzt, als 2,50 Meter Mann oder so. Beim Reiterstandbild sind die Hufe des Tieres ja sogar höher als ich. Dabei ist der Esel eigentlich ein ganz besonderes Tier. Der Esel kann nämlich gegenüber dem Pferd einige Vorteile aufweisen. Er ist zum Beispiel an trockene Gebiete gewöhnt und kann sich daher wesentlich länger ohne Wasser und Futter auskommen als ein Pferd. Der braucht auch kein anspruchsvolles Futter. Denn der ist ausgesprochen genügsam, so ein Esel. Dem Esel wird ja nachgesagt, dass ihm Disteln und Stroh als Futter reichen. Und die Interessensgemeinschaft für Esel- und Muli-Freunde in Deutschland e.V. haben geschrieben auf ihrer Webseite: Einen Esel sollte man nicht auf eine saftige Weide stellen, sondern ihn einschränken, weil er ansonsten Stoffwechselkrankheiten kriegt. Esel braucht nicht immer etwas Neues. Ein Esel ist damit zufrieden, was er einfach bekommt. Und er ist zäher als ein Pferd. Er kann gleichmäßiger über lange Strecken Lasten tragen. Er ist auch ausdauernder als ein Pferd und trotzdem schnell. Manchmal schafft er im Galopp 70 km/h zu erreichen. Das ist ähnlich wie Pferde, allerdings schafft er das auch über eine längere Strecke. Eine Geschwindigkeit von ungefähr 50 km/h zu halten. Also mit dem Esel kann man nicht so leicht mitlaufen. Allerdings liebt der Esel lieber gemütlicher. Seine normalen Geschwindigkeiten sind so um die 25 km/h. Immer noch schneller als ein normaler Mensch geht, aber nicht ganz so schnell wie ein Auto. Meistens zumindest. Und ein Esel ist kein Fluchttier. Deshalb ist er auch ungerne schnell unterwegs. Bei Gefahr bedeutet das, er haut nicht einfach ab, sondern er bleibt einfach versteinert stehen. Deshalb gibt es dieses Bild von dem störrischen Esel. Wenn der Gefahr wittert, bleibt er einfach stehen. Hat einen gewissen Vorteil. Man muss sich nicht darum kümmern, wo er jetzt abgehauen ist, sondern er steht immer noch da, bis die Gefahr vorüber ist. Dabei ist er trittsicherer als ein Pferd. Der Esel wird gerne im Gebirge genommen, weil er eben dem Pferd da überlegen ist, in nicht so trittsicherem Gelände. Außerdem ist er weniger anfällig für Krankheiten. Die Esel haben zum Beispiel einfach eine dickere Haut und damit kommen die Parasiten schon gar nicht so einfach an ihn heran und in ihn herein. Sieben Argumente, warum ein Esel besser ist als ein Pferd. Und nun will ich die Überlegung mal auf uns anwenden, auf dich anwenden, auf mich anwenden. Martin Luther spricht davon, dass der Mensch ja ein Reittier ist. Und zwar ein Reittier, welches entweder von Gott oder dem Teufel geritten wird. Hoffentlich wird er von Gott geritten. Und die Frage, die sich ja nun stellt, ist, welches Reittier sind wir denn? Ich finde es eine ganz interessante Begründung, wie Jesus den Jüngern sagt, sie sollen den Esel nehmen. Da heißt es schlicht und einfach, der Herr bedarf ihrer. Kennt ihr die Geschichte von dem Angestellten, der in der Mittagspause in einem Großraumbüro angerufen wird? Also Großraumbüro, viele Tische, die meisten Leute sind gerade weg, weil sie in der Mittagspause sind. Und einer sitzt da so und nimmt dann das Telefon entgegen, was da klingelt, weil es ihn nervt. Und antwortet dann ganz erbost und schimpft, wen da seine Mittagspause stört und was das denn solle, wie unmöglich das denn sei, in der Mittagspause anzurufen und sowas. Und daraufhin sagt die Stimme am anderen Ende: Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie reden? Er sagt: Nein. Ja, ich bin der Generaldirektor hier. Und daraufhin sagt der andere: Und wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Darauf sagt der Generaldirektor: Nö. Daraufhin am anderen Ende: Dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Und hat aufgelegt. Einem Herrn, einem Generaldirektor oder so, schlägt man nicht so leicht was aus der Hand und sagte einfach: Nein. Der Herr bedarf ihrer und er bekommt ihn. Und genauso ist es. Der Herr bedarf deiner und braucht dich. Ja, und der Herr braucht da nicht irgendein Reiterstandbild, auf das man ihn irgendwo hinstellen kann, vor irgendwelchen schönen Gebäuden, wie zum Beispiel der Kaiserpfalz oder so, wo man noch irgendwelche repräsentative Veranstaltungen drin macht. Nein, der Herr braucht gerade einen solchen Esel, ein Tier, das für Armut steht, für Demut steht, für Arbeit steht und letzten Endes sogar für getreten werden. Wie gesagt, die Großen sitzen auf dem hohen Ross. Jesus setzt sich auf einen Esel. Und er zieht in Jerusalem ein, um sich selbst treten zu lassen und die letzte Erniedrigung zu erfahren. Aber gerade darin liegt doch das Geheimnis unserer Erlösung und das Geheimnis seiner Größe. Der Herr braucht dich nicht auf dem hohen Ross, sondern auf Augenhöhe. Er braucht dich, wenn du nicht nur Siege gewohnt bist, sondern auch Trockenzeiten kennst. Denn dann kannst du erleben, dass du mit dem König unterwegs bist, dass er dich da durchbringt. Aber eben auch in Trockenzeiten kannst du erleben, wie das passiert. König David, vom Start seiner Karriere war er von Saul Verfolgter. Paulus hat Schläge gekriegt, hat Hunger erlitten, hat Durst erlitten. Gott braucht Leute, die mit ihm durch Phasen gehen, wo nicht alles so einfach dahin plätschert, sondern eben auch Dinge passieren, die nicht so schön sind. Er braucht dich, wenn du dich nicht auf Reichtum setzt, sondern damit zufrieden bist, was der Herr dir gibt. Die Jerusalemer Urgemeinde teilte ihr ganzes Habe, damit alle etwas abbekommen. Und in Markus 12, Vers 43 wird Jesus noch radikaler. Da sieht er eine Witwe, die einen ganz kleinen Betrag in Spendenkasten wirft und sagt zu seinen Jüngern, die er dann herbeigerufen hat: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und du wirst erleben, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann wirst du durch ihn ausdauernder als ein Pferd, weil du nämlich aus ihm heraus Kraft schöpfen kannst. Wenn du dich auf ihn verlässt, wirst du erleben, dass du nicht durch alles hin und her geworfen wirst, sondern dass du zäher bist als alle Stürme des Lebens, die über dich hinweggehen können. Mit ihm brauchst du auch nicht zu fliehen, weil er bringt dich sicher ans Ziel. Mit ihm kannst du eben sicher deinen Weg gehen. Und wenn du dir bereit bist, dich auf ihn einzulassen, so wie es in der Bibel steht, dann wirst du auch weniger anfällig für das, was auf dich zukommt. Wir sagen gerne, nein, das geht nicht, eigentlich braucht doch Jesus mehr als mich. Bin ich denn überhaupt gut genug für die Technik? Da müsste man doch eigentlich eine Ausbildung haben. Und wenn ich von Jesus erzähle, dann muss ich doch genau wissen, was ich sage. Und wenn ich für Kranke bete, dann muss ich doch eigentlich ein Profi sein. Ehrlich? Nein. Jesus braucht Esel. Nicht die dummen, faulen und starrsinnigen Esel, wie das Vorurteil sagt. Er braucht die trittsicheren Esel, die einfach beständig ihren Weg gehen. Er braucht die Esel, die bereit sind, auch seine Lasten zu tragen. Er braucht nämlich Esel, die bereit sind, die kostbarste Last, nämlich ihn selber zu den Menschen zu tragen. Diese Esel sind dann nämlich Christusträger, weil sie Christus tragen. Er braucht Esel mit einer dicken Haut, die nicht gleich davonrennen, wenn sie mal eine Mücke irgendwo sticht. Und er braucht Esel, die eben geduldig tragen. Und das über weite Strecken, und das können manchmal viele, viele Jahre sein, die getragen werden muss. Er braucht eben zweibeinige Esel. Vielleicht kommst du dir manchmal wie ein Esel vor. Über Jahre trägst du, vielleicht sogar in der Gemeinde mit, Stroh und Disteln sind tatsächlich deine Speise. Und mit Wasser werden solche Esel dann auch nicht gerade überschüttet. Vielleicht wird scheinbar oder tatsächlich eher nur mehr Lasten aufgebürdet als weniger. Und manchmal kommt man sich vielleicht sogar komisch vor als so ein Esel. Und andere sehen diese Leute sogar als dumm an, die so etwas tun. Trotzdem sagt der Herr bedarf ihrer. Der Herr bedarf
euer.
Ihn und euch ist die schönste Aufgabe zugleich zuteil geworden. Nämlich ihr und ich, wir dürfen Christusträger sein. Wir dürfen ihn tragen, wir dürfen Christus in die Welt tragen. Nicht den fremden Kaiser, der irgendwo in der Ferne steht. Nicht den, der mit der Macht des Rechts des Stärkeren alles durchsetzt. Nein, den König, der sich klein macht, der für dich und mich aus lauter Liebe sogar ans Kreuz ging. Diesen König dürfen wir tragen. Und für ihn möchte ich gerne ein Esel sein. Amen.